Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 31. Juli 2024. Noch einmal schlafen und dann ist 1. August für uns Schweizer ein erhebender Tag. Wir begehen dann unseren nationalen Geburtstag. Die Schweiz feiert zum weit über 700. Mal, darf sie ihr Bestehen in bestechender, ja, beeindruckender Kontinuität hier feierlich begehen. Und an diesem 1. August marschieren eben nicht die nationalen Politparaden. Wir haben keine militärischen Umzüge in der Hauptstadt, die es in der Schweiz ja sowieso nicht gibt. Wir nennen das Bundesstadt. Schön am Boden bleiben. Niemand soll sich da in der Schweiz einbilden, er sei da in der Hauptstadt und die anderen seien nur die Nebenstädte. Also der 1. August ist eben nicht ein Feiertag der Regierungsprachtentfaltung. Ich kann mich erinnern, noch vor 30 Jahren, als ich studiert habe, war der 1. August ein Antidatum, nicht hoch im Kurs stehend. Damals lautete die Parole «La Suisse n'existe pas», die Schweiz existiert nicht, wir müssen uns da auflösen in der internationalen Soße von EU, UNO und so weiter. Es ließ gewissermaßen der Wille zur Willensnation Schweiz, der ließ merklich nach. Und das war dann gewissermaßen der Antrieb, der Anschub, um den Aufstieg des damals noch jungen Politikers Christoph Blocher voranzutreiben, der ja mit der Schweiz, mit der Swissness, bevor die Swissness dann wieder zum universellen Thema wurde, das ins Zentrum gerückt hat. Heute gehen viele Politiker in der Schweiz auf eine Tour, um 1. August Ansprachen zu halten. Früher habe auch ich regelmäßig 4, zum Teil 5 Ansprachen gehalten am 31. und am 1. August. Das allerdings mache ich heute nicht mehr, aufgrund auch meiner Familie, die auch gewisse Ansprüche da zu Recht, muss ich sagen, anmeldet, nachdem der Vater, der Alte, immer wieder sich da vom Acker gemacht hat, um diese Augustzeit. Nun also, ein toller Tag und er steht dieses Jahr im Zeichen der Neutralität. Ich werde morgen dazu natürlich eine 1. August-Ansprache halten und lade natürlich auch das internationale Publikum, also Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich dazu ein. Jetzt aber zu den Nachrichten, zu den wichtigsten Themen des Tages. Ich schaue ja in ziemlich viele Zeitungen hinein, täglich am frühen Morgen. Jetzt habe ich mal etwas international mich umgeschaut, vor allem auch in der Asia Times und in anderen Publikationen. Die Sommerzeit gibt uns ja die Gelegenheit, hier immer mal etwas auch über den Tellerrand hinaus zu blicken. Und etwas, was mir da aufgefallen ist, ist ein sehr interessanter Text des Kolumnisten Spengler. Spengler, Daniel Goleman, ist ein geopolitischer Forscher, der in jungen Jahren für den US-Präsidenten Ronald Reagan gearbeitet hat und heute in der Asia Times Furore macht als brillanter Autor, der mit einem zum Teil erschütternden Realismus das Weltgeschehen einordnet. Und hier möchte ich auf zwei Texte von ihm eingehen, die mir erwähnenswert erscheinen. Der erste beschäftigt sich mit dem Verhältnis von China und Indien. Titel: Erwärmung zwischen Indien und China lässt US-Wunschtraum platzen. Die USA sehen Indien als demokratisches Gegengewicht zu China, aber die asiatischen Mächte bewegen sich in Richtung einer stärkeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit und weniger strategischer Konflikte. Also wie in einem Ökosystem sehen wir jetzt, wie sich da eben neue Verbindungslinien, Allianzen bilden, gegen den Platzhirsch, gegen den immer weniger machtvoll auftretenden Platzhirschen gegenüber den USA. Und die Chinesen versuchen hier nach wie vor einen Schaukelkurs zu fahren, nach meiner Wahrnehmung, also nicht auf volle Konfrontation zu machen. Darum ist für sie auch dieser Krieg in der Ukraine eine sehr unangenehme Sache, weil sie dadurch gezwungen werden, gewissermaßen über die Radarlinie in die Wahrnehmung der Amerikaner zu treten und dass es hier Spannungen gibt, die nicht im Interesse der Chinesen sind. Auf der anderen Seite versuchen die Chinesen natürlich an verschiedenen Fronten sich als globale Ausgleichsmacht und auch als Friedensstifter hier zu positionieren. Dazu übrigens ein ganz interessantes aktuelles Beispiel, das bei uns kaum berücksichtigt wurde. Die Chinesen haben ja eine Konferenz durchgeführt mit Vertretern der arabischen Welt, auch der palästinensischen Seite, um den Nahostkonflikt im Sinne einer friedlichen Dauerlösung zu beenden. Sie sagen dann natürlich auch scheinheilig, sie hätten überhaupt keine strategischen Interessen im Nahen Osten. Nein, überhaupt nicht. Hat nur ein paar Erdölquellen dort, aber das interessiert uns gar nicht. Das glaubt ja auch keiner. Aber egal, Großmächte müssen ja immer ihre Interessen gelegentlich verschleiern. Machen natürlich auch die Chinesen. Aber sie sagen zu Recht, wir haben hier noch keine historisch vorbelastete Rolle. Wir möchten, dass auch die palästinensische Seite zu ihrem Recht kommt und wir möchten, dass Palästina als unabhängiger Staat, als UNO-Mitgliedsfaktor anerkannt wird. Das ist natürlich allein schon ein geopolitisches Statement, das klar auch gegen die Amerikaner gerichtet ist. Also sie können in der Politik nicht entfliehen. Aber die Chinesen spielen hier ganz klar eine aktive Rolle. Auch im Ukraine-Krieg sind sie dafür, das Getümmel zu beenden. Und nun ergibt sich also eine Annäherung zwischen China und Indien. Indien, entgegen vielleicht der Hoffnung der Amerikaner, hat sich eben aufgrund dieser Boykottmaßnahmen gegen Russland nicht einfach sklavisch auf die Seite des Westens gestellt. Ganz im Gegenteil. Die Chinesen und die Inder arbeiten intensiv zusammen. Zum einen haben die Chinesen ihre Handelsbeziehungen ganz stark vergrößert gegenüber Russland, auch die Energieimporte, die billigen Rohstoffe, die früher nach Europa geflossen sind, die fließen jetzt nach China. Ich meine, wir sind komplett verrückt, vor allem auch die Deutschen schießen sich da, laufen ganze Magazine ins eigene Knie. Und die Inder wiederum, sie sind zu einer wichtigen Drehscheibe dieser Erdöl-Handelsströme geworden, eben außerhalb des westlichen Sektors. Was schreibt Spengler? Ich zitiere, der Ukraine-Krieg hat diese potenziellen Rivalen zusammengetrieben. Indiens unerschöpflicher Appetit auf vergünstigtes russisches Öl trieb seine Importe aus Russland, Indien, von nur 8,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Darüber hinaus fungiert Indien als Vertriebsstelle Russlands und verkauft russisches Öl und Destillate an Drittländer weiter. Es ist bemerkenswert, dass obwohl Indien und China einen anhaltenden Grenzstreit haben, Indien sich nie den USA und ihren Verbündeten angeschlossen hat, um Chinas Behandlung seiner uigurischen muslimischen Bevölkerung zu verurteilen. Die Vereinigten Staaten haben Indien unterdessen Menschenrechtsverletzungen gegen seine muslimische Minderheit vorgeworfen. Die chinesischen Exporte nach Indien steigen auch massiv an. Gleichzeitig steigen die indischen Exporte in die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie sehen hier diese beiden Kurven, die parallel laufen. Das zeigt auch, wie die Inder hier kutschieren. Starke Vergrößerung des BIP pro Kopf in China und in Indien in den letzten Jahren. Also hier kommt etwas zusammen, auch durch diese aktuellen geopolitischen Verwerfungen befördert. Dann ein zweiter Text von David P. Goldman alias Spengler über Chinas langen Marsch durch den globalen Süden. Hier zeigt er auf, wie die Chinesen sich da sehr geschickt jetzt positioniert haben, um den sogenannten globalen Süden auf die eigene Seite zu bringen. Und sein Vorschlag lautet, die USA sollten sich mit Japan, Südkorea und Deutschland zusammenschließen, um wettbewerbsfähig zu sein. Gemeinsam haben sie mehr Ressourcen, mehr Kapital. 1979 nahm China eine Nation von Bauern und verwandelte sie in Industriearbeiter und vervielfachte das BIP pro Kopf um das 30-fache, müssen Sie sich mal vorstellen. Jetzt plant China, eine Nation von Fabrikarbeitern in eine Nation von Ingenieuren zu verwandeln. Denken Sie an Südkorea, das ist ein chaotischer und kostspieliger Übergang, aber China tut es. Durchschnittseinkommen pro Kopf $3 pro Tag, das soll jetzt gesteigert werden auf $10 bis $20 pro Tag. Ja, demografische Schwierigkeiten, die Gesamtbevölkerung nimmt ab, aber der Anteil der hervorragend Ausgebildeten an der chinesischen Bevölkerung, der sogenannten Fachkräfte, der nimmt zu, und zwar durch schweißtreibende Ausbildungsarbeit, nicht durch eine fehlgeleitete Migrationspolitik, wie das leider bei uns zum Teil nach wie vor und mehr denn je der Fall ist. Dann schreibt Goldman über die unglaublichen Produktionskapazitäten der Chinesen, wie sie da also gewaltig vorwärts gemacht haben mit ihren KI, also mit ihren künstlichen Intelligenzanwendungen. China kann ein Elektrofahrzeug im Wert von $9,000 mit Gewinn produzieren oder 2400 5G-Basisstationen pro Tag in einem Werk mit 50 Arbeitern. Ich habe das gesehen. China behauptet auch, eine Fabrik zu haben, die 1000 Marschflugkörpermotoren pro Tag herstellen kann. Wir können nicht genug Artilleriegranaten produzieren, um die Ukraine zu versorgen. China kann so viele Schiffskiller-Raketen herstellen, wie es will. Das ist die größte Veränderung in der relativen Feuerkraft, seit Musketen die Armbrüste ersetzt haben. Ein US-Zerstörer kann 100 Raketenabfangjäger tragen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Raketen, die China vom Festland aus abfeuern kann. Wir sprechen über die Priorisierung Chinas. Womit? Wir sind gerade dabei, die Deckgeschütze auf der Titanic neu anzuordnen. In China, und das ist auch ein Thema, das bei uns komplett übersehen wird, gibt es 3 Millionen 5G-Basisstationen. Wir haben 100.000 gegenüber 3 Millionen. China dominiert Schlüsselindustrien, Telekommunikationsinfrastruktur, Elektrofahrzeuge, Solarenergie, Drohnen, Stahl und Schiffbau und zielt auf Halbleiter ab. Chinas Bidens Finanzminister reist nach China und sagt, bitte, Sie haben zu viele industrielle Kapazitäten, exportieren Sie nicht so viel. Das erinnert uns an Frau Lagarde, die ähnliche Mahnungen einmal in Richtung Berlin geben musste. Heute ist man davon leider weit entfernt. Übrigens, die Chinesen produzieren mit ihren neuen Elektrofahrzeugen bereits den Model T Tesla für die weniger kaufkräftige, gigantische Schicht von Leuten, die eben nicht so reich sind. Also auch da holen sie ganz massiv auf. Und die Amerikaner verlieren relativ gesehen. Also man sieht das daran, das bringt Goldman Statistiken, dass auch die importierten Investitionsgüter, also die Güter, die uns überhaupt in die Lage versetzen, zu produzieren, die Produktivität hochzuschreiben, immer mehr solcher Maschinen importieren. Die Amerikaner importieren auch die Europäer aus China. Das heißt, sie werden immer abhängiger wirtschaftlich von China. Und vor diesem Hintergrund ist auch der angekündigte Zollkrieg von Donald Trump zu sehen. Das sind für mich eben Verzweiflungshandlungen, wie man versucht, eine sich täglich verschärfende Abhängigkeit mit primitiven Holzhammermitteln irgendwo aufzuhalten. Aber damit ist es eben nicht aufzuhalten, indem sie sich einmauern, indem sie Zollmauern, Brandmauern der Wirtschaft gegen China errichten. Das wird nicht funktionieren. Das ist der Aufstand der Verzweifelten, die sich gewissermaßen in der nach wie vor goldlackierten Rückzugsfestung einbunkern, um sich eine Zeit lang noch der Illusion wirtschaftlicher Überlegenheit hinzugeben. Das sind hier die ganz großen Themen. Dann hat Viktor Orban am Wochenende eine große Rede gehalten in Ungarn an einem konservativen Festival. So etwas gibt es in Ungarn, wunderbar. Und dort hat er einen Plan für das Jahr 2050 vorgestellt, der von coolen jungen Leuten mit Nationalgefühlen umgesetzt werden soll. In den deutschen Medien ist darüber kaum geschrieben worden, auch in den schweizerischen eher weniger. Und wenn, dann wird das in ziemlich abfälligem Tonfall hier verhandelt. Zum Beispiel so: Ungarns Regierungschef macht ungeniert Stimmung gegen westliche Werte. Die EU ist ihm ein Dorn im Auge. In Rumänien entwirft er seine künftige Weltordnung. Die würde durch asiatische Staaten dominiert. Die EU gerät ins Hintertreffen, vor allem wenn sie weiter einem Staat folge. Ja, Herr Viktor Orban hat einfach darüber gesprochen, was ich eingangs angetönt habe, dass wir eine tatsächliche Verlagerung der Macht- und Wirtschaftszentren erleben von Amerika in Richtung Asien. Und er ist nicht gewillt, sich da auf der Titanic des Westens an die nicht vorhandenen Rettungsboote zu klammern, sondern ganz im Gegenteil, er möchte sein Land eben auch offen halten, nach dem alten Schweizer Rezept der Weltoffenheit, der Neutralität, dass man sich möglichst keine Feinde macht. Viktor Orban, ich erkenne nicht, wo da der intellektuelle Skandal sein soll, ganz im Gegenteil, mir scheint das eine intelligente Position. Und er sagt auch, dass der ganze Aufwand jetzt, diese Ukraine hier gewissermaßen kriegstüchtig zu erhalten, bis zur totalen Zerstörung des Landes, sei ein völlig verrückter Plan. Man müsse sich damit abfinden, dass die Ukraine, wie schon in der Vergangenheit, eine Art Bufferstaat bilden werde zwischen Russland und zwischen Europa, zwischen dem Westen, zwischen der NATO und Russland. Und anstatt jetzt hier sinnlos einfach noch mehr Menschen zu opfern, solle man endlich einschwenken auf einen Friedenskurs. Derweil gibt die EU 1,5 Milliarden Euro für die Ukraine frei. Das sind gestohlene Gelder, das hat man den Russen gestohlen. Das sind eben diese eingefrorenen Assets, die man jetzt in die Ukraine verschiebt. Also die EU wird zu einer Gemeinschaft der Räuber, der Diebe, die einfach fremdes Eigentum verschenken bzw. verschieben nach ihren geopolitischen Auffassungen. Aber es ist ja noch viel eigentlich deprimierender, denn das sind ja gar nicht die geopolitischen Interessen Europas, sondern der Vereinigten Staaten von Amerika, die hier vollstreckt werden. Über diesen chinesischen Plan vor 14 palästinensischen Fraktionen zur vollständigen Versöhnung im Nahen Osten, darüber habe ich gesprochen. Übrigens am Rande dieses Treffens hat ja auch Dmytro Kuleba, der Außenminister der Ukraine, seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, man möchte die Friedensgespräche mit Russland fortführen, diesmal allerdings mit Russland. Und ja, offensichtlich beeindruckt hier von der geballten diplomatischen Power, die er da erlebt hat mit dieser Nahost-Initiative Chinas in Peking. Dann haben wir wieder Krach in der Ampel, nichts Neues unter der Ampel, nichts Neues unter der Sonne. Außenministerin Baerbock und Kanzler Scholz liegen sich in den Haaren. Scholz will afghanische Migranten zurückschieben in ihr Herkunftsland. Frau Baerbock stellt sich dagegen. Man fragt sich, was diese Regierung eigentlich noch inhaltlich zusammenhält. Und Sigmar Gabriel, der frühere SPD-Außenminister, runzelt die Stirn über diese bis jetzt erstaunlich unwidersprochen gebliebenen Raketenlieferungen von Tomahawks aus den USA nach Deutschland. Das ist ja angekündigt worden. Ich habe auch mich gefragt, wo ist da eigentlich noch die Friedensbewegung? Gibt es die noch? Offensichtlich ist da nicht viel übrig geblieben. Trumps radikale Zollutopie und wie sie den USA und seinen Anhängern schaden würde. Ja, Protektionismus wird nie funktionieren. Und diese Zollmauern sind im Grunde nur das Eingeständnis dafür, dass der Westen verloren hat. Dass der Westen sich die Niederlage im Grunde eingestanden hat gegenüber China, gegenüber dem aufstrebenden asiatischen Raum. Wir machen es wie die Franzosen mit ihrem Merkantilismus, mit ihrer protektionistischen Politik vor vielen hundert Jahren. Früher waren die Amerikaner die, die selber ausgebrochen sind in die Welt und den anderen gewissermaßen auch die Bedingungen diktiert haben. Kraft durch ihre Leistung, Kraft durch die unglaubliche Power ihrer Produktions- und Industriekapazitäten, ihrer händlerischen Genialität, ihrer Geschäftsgenialität, die sie haben, auch ihrer Marketinggenialität und der erheblichen Tüchtigkeit der Amerikaner. Heute scheint man auf diese Tugenden nicht mehr zu vertrauen. Deshalb kommt Trump hier sozusagen als nostalgisch angehauchter Urschrei gegen die Mächte der Globalisierung, predigt er da die Brandmauern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein gewiefter Geschäftsmann wie Donald Trump tatsächlich daran glaubt. Aber vielleicht geht er davon aus, dass eben in der heutigen Zeit dies die einzige Methode noch sein kann, mit der man die eigenen Schärfchen da etwas im Trockenen halten könne. Wir werden sehen, auf jeden Fall wird das diesem Protektionismus sicherlich nichts Segensreiches. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily für heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Und morgen dann, wie gesagt, werde ich mich, glaube ich, in beiden Sendungen ausgiebig mit dem 1. August auseinandersetzen. Es ist wichtig, dass man sich vielleicht auch etwas jenseits der Landesgrenzen dadurch die schweizerische Urformel des Erfolgs inspirieren lassen könnte. Bis bald.